alle zusammen. Danke. Für alle, die mich noch nicht kennen, denke ich mir, dass es vielleicht Sinn macht, wenn ich mich kurz mal vorstelle. Also ich bin der Ruben und ich bin mittlerweile fast 30 Jahre alt. In 3 Wochen ist es soweit. Und den größten Teil meines Alltags verbringe ich am Campus der JKU, der Johannes Kepler Universität in Linz. Und zwar deshalb, weil ich nach einigen Jahren als Bankangestellter beschlossen habe, dass ich vielleicht doch Lehrer werden will und jetzt Wirtschaftspädagogik studiere. Die restliche Zeit verbringe ich mit meiner Frau, Eva. Und was dann noch übrig bleibt, das investiere ich in verschiedene Dienste in der Reich Gottes Arbeit. Und seit einem Jahr, also fast genau einem Jahr, bin ich in den Vorstand der Evangelischen Allianz in Linz gewählt worden. Und dort widme ich mich der Vernetzung der christlichen Gemeinden und Werke hier in Linz. Und deshalb bin ich auch heute hier. Der Ray und der Martin haben mich eingeladen, heute hier zu predigen, und ich habe akzeptiert. Okay, so viel zu mir. Dann jetzt mal gleich ins Thema hinein. Wie wir gerade gesehen haben und wie auch der Ray mir erzählt hat, seid ihr gerade mitten in dieser Reihe Zeit der Entscheidung. Und ganz ehrlich, ich finde das großartig, ich finde das voll super, weil unsere Gesellschaft, die ist krank. Unsere Gesellschaft krankt daran, dass die Leute sich nicht mehr entscheiden können, insbesondere die jungen Leute. Die Werbung und der Zeitgeist, die reden uns ein, dass wir uns auch gar nicht mehr entscheiden brauchen. Wir können ja alles haben und das gleichzeitig. Und das Ergebnis ist eine orientierungslose Gesellschaft, eine Generation, die nicht mehr weiß, was gut ist, was böse ist, was richtig und falsch ist und die trotz aller Selbstverwirklichung und Erfolgsstreben einfach nicht glücklich wird und auch nicht weiß, wieso sie nicht glücklich ist. Und dann kommt ihr. Und ich finde es echt großartig, dass ihr euch herausfordern und lernen lässt, wie man gute und richtige Entscheidungen trifft. Denn das macht euch zu Vorbildern, zu wertvollen Vorbildern, die unser Land braucht, die Österreich braucht. Und damit sind wir auch beim heutigen Thema, nämlich entscheide dich, ein Vorbild zu sein. Und gleich zu Beginn möchte ich Paulus zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich auch ein bisschen was dazu geschrieben. Und zwar in Philipper 4, Vers 9. Da heißt es: Und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und ich finde, das ist doch mal eine ordentliche Ansage. Ich meine, das ist ein bisschen krass. Stellt euch das mal vor, Paulus stellt sich hin und sagt sinngemäß: So Leute, ich war jetzt lang genug bei euch. Ihr kennt mich. Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Ihr wisst, was ich euch gesagt habe. Und jetzt seid ihr dran. Folgt meinem Vorbild, macht es genauso. Macht es genauso. Und das klingt ganz schön gewagt. Vielleicht sogar ein bisschen arrogant. Aber Paulus kann diesen Aufruf in aller Demut vortragen, weil er selbst ein Vorbild hat, und zwar Christus in ihm. Und das bringt uns zur ersten wichtigen Erkenntnis von heute. Du kannst nur ein Vorbild sein, wenn du selber ein Vorbild hast. Du kannst nur ein Vorbild sein, wenn du selber ein Vorbild hast. Wieso? Weshalb ist das so? Und da möchte ich zur Erklärung eine Analogie aus der Wirtschaft, aus der Wirtschaftstheorie bringen. Schließlich werde ich ja Wirtschaftslehrer. Und übrigens, habt ihr gewusst, dass die moderne Managementliteratur voll ist mit Weisheiten aus der Bibel? Ich meine, ich finde das genial. Jetzt, Gott hat vor circa 3000 Jahren damit begonnen, seine Worte aufzuschreiben, die Bibel zu diktieren. Und in diesen ganzen 3000 Jahren haben wir Menschen immer noch nichts Besseres, nichts Gescheiteres zusammengebracht, als das, was Gott uns eigentlich schon vor 3000 Jahren gesagt hat. Okay, zurück zur Theorie. Also, es gibt in der Wirtschaft ein Konzept, das nennt sich Total Quality Management. Und dabei geht es darum, die Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen, dabei höchste Qualität zu liefern und sämtliche Anspruchsgruppen rund um das Unternehmen zufriedenzustellen. Das ist ganz schön ambitioniert. Ich meine, alle Kunden zufriedenstellen, höchste Qualität und dann auch noch alle Anspruchsgruppen, da wird man eigentlich nie fertig damit. Und genauso geht es auch uns geistlich gesehen, nämlich mit unserer Heiligung. Wir haben keine Kundenwünsche, die wir erfüllen müssen. Wir müssen Gottes Wünsche erfüllen. Wir müssen die allerhöchste Qualität liefern. Wir müssen unsere Gaben, unsere Talente, die wir bekommen haben, einsetzen und vermehren zum Reich Gottes, für das Reich Gottes einsetzen. Und sämtliche Anspruchsgruppen, das heißt die ganzen Leute da draußen, die Jesus noch nicht kennen, die müssen wir zu ihm führen. Das ist auch ganz schön ambitioniert. Und damit wir das machen können, müssen wir in unserer Heiligung immer weiter fortschreiten. Und jetzt kommt nämlich der Überhammer, wir sollen so werden wie Jesus. Und das ist ein ambitioniertes Ziel, ein sehr ambitioniertes Ziel. Und hier auf der Erde werden wir nie fertig damit. Wenn wir irgendwann mal im Himmel sind, dann werden wir verwandelt, wir kriegen den neuen Körper, wir werden super sein, aber hier auf der Erde ist es ein ständiger Prozess. Genauso wie mit Total Quality Management. Es ist ein ständiger Prozess, man arbeitet an sich, man versucht halt diesen ganzen Wünschen gerecht zu werden, sie zu befriedigen. Und es gibt verschiedenste Instrumente, Werkzeuge, mit denen man das erreichen kann. Ich werde sie jetzt hier nicht alle benennen, schließlich sind wir nicht auf einer Vorlesung an der Uni, es geht nicht um Wirtschaft. Aber ein Werkzeug habe ich mir herausgenommen und das heißt Benchmarking. Alle diese Begriffe haben immer so coole englische Namen, weil dann fühlt man sich irgendwie cooler, wenn man die verwenden kann. Jedenfalls, dahinter verbirgt sich nichts anderes als ein ganz simpler Vergleich. Also Benchmarking heißt, ich vergleiche mich mit allen anderen um mich herum, im Fall eines Unternehmens meistens mit der Konkurrenz oder mit Partnern. Und dann gibt es verschiedenen Fokus, den man anlegen kann. Und ein Fokus, wieder so ein lustiges Englischwort, Best Practice. Das heißt, ich suche mir denjenigen heraus, der es meiner Meinung nach am besten schafft, auf die Kunden einzugehen, hohe Qualität zu liefern und dabei auch noch die ganzen anderen Anspruchsgruppen zu befriedigen. Das heißt, ich schaue mir alle an und dann wähle ich mir den Besten aus, der meiner Meinung nach das am besten erfüllt und dann versuche ich von dem zu lernen. Und im Grunde genommen ist das nichts anderes, als dass man sich jemanden zum Vorbild nimmt. Und genau so, ganz genau so ist es auch bei uns. Wie gesagt, wir brauchen keine Kundenwünsche erfüllen, aber wir müssen den Vorstellungen Gottes gerecht werden. Und ich glaube, das ist nochmal einen Tick schwieriger, als nur ein paar Kunden zufriedenzustellen. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn wir uns Vorbilder suchen und von ihnen lernen. Diese Vorbilder können jetzt zum Teil historische Personen sein, also biblische Personen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann gibt es da eine Menge Leute, von denen wir lernen können, die uns Vorbilder sein können. Aber genauso können auch lebende Menschen, also wir hier alle zusammen, füreinander Vorbilder sein. Oder schau in deinen Freundeskreis und dort findest du vielleicht auch einige Leute, die dir Vorbild sein können. Dazu aber noch eine wichtige Anmerkung, eine kleine Anmerkung, aber eine sehr wichtige Anmerkung. Nehmen wir zum Beispiel Moses. Moses war super. Moses hatte geniale Qualitäten, hat einen super Dienst gemacht, Gott hat ihn total gut gebrauchen können und er war der perfekte Mann für die Situation, in die Gott ihn hineingestellt hat. Aber Gott braucht keine 100. Kopie von einem Moses. Er braucht heute hier jetzt nicht Moses. Wenn er Moses bräuchte, wäre Moses hier. Und Gott braucht auch keinen Klon von Petrus. Petrus hatte geniale Stärken, ein paar Schwächen. Gott konnte ihn super gebrauchen in der Situation, wo er ihn gebraucht hat. Aber Gott braucht hier jetzt keinen Klon von Petrus. Er braucht einen originalen Ruben. Er braucht original dich. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir andere Personen imitieren. Wir sollen nicht irgendein Vorbild nehmen, jetzt Moses, und dann in allem exakt genauso sein wie dieser Moses. Darum geht es nicht, sondern wir sollen von ihnen lernen. Wir sollen uns anschauen, was haben sie gut gemacht und dann das auf unser Leben übertragen. Darum geht es. Okay, zurück zu Paulus. Weil Paulus hatte noch um einiges mehr geschrieben zum Thema Vorbilder. Das könnte ich gar nicht alles hier heute unterbringen. Ich habe nur ein paar Sachen rausgewählt. Zum Beispiel schreibt er an Timotheus: Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben und in deiner Reinheit. Und auch Titus hat er sowas Ähnliches geschrieben. Da schreibt er nämlich: Und sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. In deiner Lehre zeige Unverdorbenheit und den gebührenden Ernst in gesunden, unanfechtbaren Worten. Okay, Paulus wusste, dass es wichtig ist, Vorbilder zu haben. Und deshalb hat er sich selbst als Vorbild zur Verfügung gestellt. Das haben wir ja im Vers vorhin gesehen. Aber hier ist jetzt die Situation eine andere. Timotheus und Titus sind Mitarbeiter von Paulus. Das heißt, sie sind bislang seinem Vorbild gefolgt. Sie haben das bislang so gemacht, wie Paulus es gemacht hat. Und jetzt ändert sich die Situation. Jetzt sagt Paulus ihnen, und jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr könnt immer noch meinem Vorbild folgen, sollt es sogar, aber ihr sollt selber Vorbilder sein. Jetzt werdet ihr herausgefordert, aktiv Vorbilder für andere zu sein, mit einem guten Beispiel zu dienen und anderen helfen, in ihrem Glauben zu wachsen. Und da sehen wir sehr schön, dass Nachfolge nicht auf uns selbst gerichtet ist. Wenn wir Jesus als Herrn in unserem Leben angenommen, akzeptiert haben, dann geht es nicht mehr um uns, nicht mehr nur um uns in unserem Leben. Wenn wir ihm nachfolgen, heißt das, dass wir den Nächsten im Blick haben. Mit einer Hand halten wir uns an Jesus fest, da klammern wir uns ganz fest. Aber mit der anderen Hand, da geben wir denen Halt, die noch auf der Suche sind und versuchen sie zu Jesus hinaufzuziehen. Und wir sind ein Bindeglied zwischen den beiden. Wir haben ein Vorbild, aber wir sind selber Vorbild für andere. Und das ist die zweite wichtige Erkenntnis von heute. Zu deiner persönlichen Nachfolge gehört, dass du Vorbild für andere bist. Das ist mit im Paket, das kann man nicht trennen. Das gehört dazu, das kannst du nicht weglassen. Das ist in der Nachfolge inbegriffen. Und damit meint man nicht nur Pastoren und nicht nur Älteste und nicht nur Jugendleiter. Vorbild sein im christlichen Sinn bedeutet nicht, dass du perfekt bist und dich diese Perfektion irgendwie zum Unterricht legitimiert. Darum geht es nicht. Stattdessen bedeutet es, dass du dich für deine Geschwister öffnest, sie in dein Leben schauen lässt, dass du ihnen Anteil gibst an deinen Kämpfen, an deinen Siegen und an deinen Niederlagen. Und dass du in diesem ganzen Prozess transparent machst, wie du die Beziehung zu Jesus lebst. Dass die Leute um dich herum sehen, wie du mit Jesus lebst, wenn du kämpfst, wie du mit Jesus lebst, wenn du siegst, wie du mit Jesus lebst, wenn du eine Niederlage erleidest. Und dazu braucht es nicht Perfektion, sondern Demut. Ganz schön viel Demut. Und wie gesagt, dieser Aufruf von Paulus, für andere ein Vorbild zu sein, der ist nicht auf Pastoren und Älteste beschränkt. Es sind nicht bloß jene gemeint, von denen wir denken, dass die es irgendwie geschafft haben und die wir so als Glaubenshelden betrachten. Nein, jeder Einzelne, das heißt ihr, genauso wie ich, wir sind aufgefordert, unser Leben in einer Art zu leben, dass es für andere zum Vorbild wird. Und nochmal, dabei geht es nicht um Perfektion. Es geht um Ehrlichkeit, um demütigende Ehrlichkeit. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns öffnen, dann demütigt uns das. Und zwar in einem positiven Sinn. Und vielleicht denkst du dir trotzdem, boah, hey, das ist mir jetzt echt zu steil. Also wirklich, das ist so viel Arbeit und dafür habe ich gerade echt keinen Kopf und keine Zeit. Und außerdem mag ich sowieso nicht, wenn so viele Leute in meinem Leben herumschnüffeln und da hineinschauen, nein. Also jetzt nicht, vielleicht irgendwann später mal, es ist ja doch irgendwo wichtig, wenn ich mal alt bin, vielleicht dann, aber jetzt will ich kein Vorbild sein. Und das ist dein gutes Recht. Niemand zwingt dich, diesem Aufruf von Paulus zu folgen. Nicht einmal Gott. Es ist eine Einladung, eine Herausforderung, aber es ist kein Befehl. Aber, es kommt immer ein Aber. An eines solltest du denken, du kannst nicht, nicht Vorbild sein. Das ist unmöglich. Und das ist unsere dritte wichtige Erkenntnis von heute. Du kannst nicht, nicht Vorbild sein. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Dazu müsstest du dich total isolieren, irgendwo auf einer einsamen Insel, wo niemand sonst lebt, und du dürftest nie wieder mit irgendjemandem reden. Denn wo auch immer andere Menschen sind, wirst du sie unweigerlich beeinflussen. Und sie natürlich dich auch. Du kannst also nicht, nicht Vorbild sein. Du bist automatisch Vorbild. Du kannst dich nur entscheiden, ob du ein gutes oder ein schlechtes Vorbild sein willst. Das ist die Wahl, die du hast. Außer du ziehst auf eine einsame Insel. Das geht natürlich immer. Gut, wie schaut denn nun so ein gutes Vorbild aus? Und diese Frage kann man auf zwei Ebenen beantworten. Es gibt eine inhaltliche Ebene und eine, nennen wir sie einfach mal, Interaktionsebene. Die Inhaltsebene, die ist so umfangreich, dass man damit mehrere Predigten, vermutlich mehrere Jahre und vielleicht sogar mehrere Leben füllen könnte. Deshalb werde ich das nur ganz kurz streifen und dann anderen, also Predigern nach mir, überlassen, das bei Gelegenheit mal tiefer auszuarbeiten. Oder noch besser, ihr nehmt selber eure Bibeln her und forscht selber nach. Ein guter Ausgangspunkt dafür ist zum Beispiel Hebräer, das Kapitel 11. Da werden uns etliche Glaubenshelden genannt und damit etliche gute Vorbilder. Und es wäre doch mal ein spannendes Bibelstudium, nachzulesen, was denn diese Leute ausgezeichnet hat. Wieso werden diese Leute als Glaubenshelden erwähnt? Ja, und dann, wenn wir das herausgefunden haben, überlegen wir, wie können wir das in unserem Leben anwenden. Das wäre ein Ausgangspunkt. Ein anderer Ausgangspunkt ist der Rat von Paulus an Timotheus in Kapitel 4, den ich vorhin gerade vorgelesen habe. Demnach soll Timotheus ein Vorbild sein in Wort, Wandel, Liebe, Glauben und Reinheit. Und zu jedem einzelnen dieser Schlagwörter hat die Bibel eine Menge zu sagen, und zwar von vorn bis hinten. Und das wäre auch so ein spannendes Projekt. Ich meine, jetzt haben wir bald den Jänner vorbei und nimm dir doch den Februar und setz diese Brille auf. Ich nehme jetzt, nehmen wir Liebe. Okay, was heißt, ich soll ein Vorbild in Liebe sein? Und dann lese ich den ganzen Februar hindurch alle Bibeltexte, die ich lese, mit dieser Brille, Liebe. Was heißt das? Wie kann ich andere lieben? Was stellt sich Gott unter Liebe vor? Oder Glaube. Was ist biblischer Glaube? Wie kann ich in meinem Glauben Vorbild sein? Und nehmt euch doch mal so einen Monat Zeit für so ein Projekt. Februar oder März. Ich meine, wir haben jetzt noch 11 Monate in dem Jahr. Wir können 11 Projekte starten. Cool. Okay, aus Zeitgründen will ich hier jetzt eben nur auf die Interaktionsebene eingehen. Und das ist ein bisschen komisch zum Erklären. Wir haben ja gerade gesagt, man kann nicht nicht Vorbild sein. Man ist entweder ein gutes oder ein schlechtes Vorbild. Die Frage ist allerdings, kann man ein nützliches Vorbild sein? Oder wann ist man ein nützliches Vorbild? Zum Beispiel, wenn ich mich nicht öffne, wenn ich auf Distanz gehe und die anderen immer nur raten lasse, dann kann es sein, dass sie mich vielleicht zum Vorbild nehmen können, für gute Dinge, für schlechte Dinge. Aber es wird ganz schön mühsam für diese Leute werden, denn die müssen irgendwie einen Privatdetektiv engagieren oder über Facebook, Internetstalking oder sonst irgendwie herausfinden, was so in mir vorgeht. Insofern ist es wenig nützlich. Man kann das zwar schon irgendwie zum Vorbild nehmen, aber nur was sichtbar ist, ist wirklich nützlich. Und deshalb stelle ich die andere Frage, oder stelle ich die Frage vielleicht ein bisschen anders: Wie wird ein gutes Vorbild sichtbar? Also wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich hier gute Vorbilder sein möchten, wie werden wir sichtbar? Wie können wir anderen signalisieren, dass wir hier bereit sind? Hallo, hier, Vorbild, ihr könnt mich zum Vorbild nehmen. Und der erste Punkt, der klingt banal, der klingt echt banal, ist es aber nicht. Denn ein gutes Vorbild ist dann sichtbar, naja, wenn es sichtbar ist. Oder anders formuliert, du bist genug. Ich habe es schon vorhin erwähnt, wir fühlen uns manchmal mit dieser Vorbildrolle irgendwie unwohl, weil wir denken, wir wären nicht gut genug. Weil wir denken, das ist nur was für Pastoren, für Älteste, für Glaubenshelden. Doch das stimmt nicht. Wie ich vorhin gesagt habe, ein Vorbild muss nicht perfekt sein und es muss nicht erst so einen gewissen Reifegrad erlangen. Ich meine, das stimmt für Käse und das stimmt für Wein. Je älter die werden und je reifer, desto besser. Das stimmt nicht für uns. Unsere Vorbildwirkung ist nicht vom Alter und nicht von der Reife abhängig. Du bist dann ein gutes Vorbild, wenn du Jesus gegenüber gehorsam bist. Punkt aus, Ende der Diskussion. Solange das gegeben ist, bist du ein gutes Vorbild. Und dann bist du gut genug. Ein zweiter Punkt. Deine Werte, Worte und dein Handeln sollen übereinstimmen. Du kannst nur dann ein gutes Vorbild sein, wenn du konsistent bist. Wenn du ständig nur über Werte nachdenkst, und zwar über die tollsten Werte, du bist voll der ethische Mensch und hast super Gedanken über Moral, sitzt zu Hause und denkst nach, behirnst das alles voll, aber du tust nie was, dann bleibt es irgendwie so auf einer philosophischen Ebene, kann man super diskutieren, aber es wird nie praktisch. Wenn du ständig nur große Worte machst, Riesenklappe, aber dem keine Taten folgen lässt, dann bist du im besten Fall ein Klugscheißer oder schlimmer noch, du bist ein Heuchler. Und wenn du insgeheim zwar eigentlich das Richtige tust, aber dann, wenn es darauf ankommt, nicht bereit bist, auch mit Worten Stellung zu beziehen, dann bist du ein Feigling. Nur dann, wenn du wirklich konsistent bist, bist du auch authentisch. Nur wenn deine Werte, deine Worte und dein Handeln zusammenstimmen, bist du authentisch. Und gute Vorbilder leben von Authentizität. Und nicht vergessen, damit ist nicht Perfektion gemeint. Damit ist Ehrlichkeit gemeint. Damit ist Konsistenz gemeint. Demut. Nächster Punkt. Pflege intensive und verbindliche Beziehungen. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Idol und einem Vorbild ist? Es ist der Grad an Nähe. Ein Vorbild ist ganz nahe. Du kannst es anfassen, du kannst mit ihm reden, du kannst mit ihm diskutieren, du kannst es betatschen. Ein Idol dagegen ist ständig auf Distanz. Das ist irgendwo da oben und es leuchtet gerne, strahlt gerne und ist auf Distanz bedacht. Aber ein Vorbild, das taugt nur dann etwas, und zwar ausnahmslos dann etwas, wenn man nicht nur die Glanzseiten sieht, sondern eben auch alle Kämpfe, alle Niederlagen, die eben den Weg zum Sieg gepflastert haben. Nur wenn ich die Details kenne, kann ich davon lernen. Es bringt mir nichts, Bill Gates zum Vorbild zu nehmen, um reich zu werden, weil ich nicht weiß, wer reich geworden ist. Ich kann nur dann jemanden zum Vorbild nehmen, wenn ich auch seinen Prozess, seinen Weg nachvollziehen kann, wenn ich die Details in seinem Leben kenne, wenn ich mit ihm kommunizieren kann. Ein Idol hingegen, das glänzt aus weiter Ferne und will bloß beeindrucken. Aber es taugt nicht zum Vorbild. Und ein letzter Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Liebe die Menschen um dich herum. Liebe öffnet die Herzen der Menschen um uns herum, einerseits. Und Liebe ist andererseits auch der Motor aller Bemühungen um überhaupt ein gutes Vorbild zu sein. Wenn ich die Menschen nicht liebe, ja, dann will ich auch kein Vorbild sein. Macht ja keinen Sinn. Und wir Menschen, wir spüren sehr schnell, ob uns jemand irgendwie bloß belehren will oder ob dahinter wirklich eine aufrichtige, eine ehrliche Liebe, ein aufrichtiges Interesse steckt. Liebe zu meinem Nächsten treibt mich dazu, mich verwundbar zu machen und mich wirklich in verbindliche Beziehungen zu investieren. Liebe zu meinem Nächsten weckt in mir überhaupt erst die Bereitschaft, einem anderen als Vorbild zu dienen und ihn in seinem Wachstum zu begleiten. Und vor allem Liebe zu meinem Nächsten ist es auch, die mich die Furcht vor meiner eigenen Unvollkommenheit überwinden lässt. Wenn ich den anderen liebe, dann überwinde ich meine eigene Angst. Weil dann ist mir der so wichtig, dass es mir egal wird, ob ich mich blamiere dabei, ob ich mein Gesicht verliere, weil ich ihn liebe und ihm helfen möchte. Okay, wir haben jetzt einiges gehört. Ich glaube, die Gehirnkapazität ist langsam am oberen Limit. Deshalb fassen wir zusammen und machen den Sack zu. Jesus nachzufolgen beinhaltet auch für die anderen, die nach uns kommen, ein gutes Vorbild zu sein. Diesen Auftrag können wir uns nicht entziehen. Das gehört zum Paket dazu. Und wir können nicht Vorbilder sein. Gleichzeitig können wir aber auch nur dann ein Vorbild sein, wenn wir selber Vorbilder haben, die uns auf Kurs halten. Die Bibel, die ist voll von guten Vorbildern und auch inhaltlichen Anforderungen, woran wir ein gutes Vorbild festmachen können. Und schließlich erkennt man ein gutes Vorbild daran, wie wir hier sehen, dass es sichtbar ist, authentisch und verbindlich. Und die Liebe zum Nächsten ist Schlüssel und Motor für die Bereitschaft zum Vorbild sein. Und jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Anekdote. Die meisten von euch kennen vermutlich Benjamin Franklin, ein amerikanischer Schriftsteller, Erfinder und Staatsmann. Hat vor vielen, vielen Jahren gelebt, mittlerweile tot. Er hat in einer Zeit gelebt, als es noch kein elektrisches Licht gab, nicht einmal so Gaslampen. Und er hat sich gedacht, boah, das ist irgendwie zach, in der Nacht auf den Straßen alles dunkel, wir sehen nichts. Es wäre doch cool, wenn wir unsere Städte irgendwie beleuchten. Und er hat die Idee gehabt, dass er seine Heimatstadt, Philadelphia, dass dort doch in der Nacht die Straßen beleuchtet werden sollen. Naja, und jetzt hätte er einfach eine Predigt halten können oder eine Unterschriftenliste organisieren oder ein politisches Gesuch einreichen, hat er alles nicht gemacht. Er hat sich eine Lampe gekauft, eine lange Metallstange und hat das an seiner Haustür montiert, also oberhalb der Haustür. Und jeden Tag hat er diese lange Stange poliert, damit das Metall schön glänzt. Und jeden Abend bei Dämmerung hat er sorgfältig den Docht dieser Lampe angezündet. Und vor seiner Haustür war es hell. Jetzt hat das Licht so eine Eigenschaft, man sieht es von Weitem. Und die Leute haben schon aus der Weite gesehen, oh, da ist Licht, ist cool. Und sind näher gekommen und immer wenn sie an seinem Haus vorbeigegangen sind, sind sie besonders langsam gegangen, weil da fühlt man sich wohl, man sieht, man braucht keine Angst haben, das sieht man alle Kriminellen schon von Weitem, ist doch cool. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Die Nachbarn haben sich gedacht, boah, coole Sache, holen wir auch? Ja, und die Nachbarn der Nachbarn haben sich das auch gedacht. Und die Nachbarn der Nachbarn der Nachbarn ebenfalls. Und es hat nicht lange gedauert, bis tatsächlich in dieser Stadt Philadelphia alle Straßen beleuchtet waren, weil sich jeder gedacht hat, boah, cool. Und Benjamin Franklin hat alleine nur durch sein sichtbares Vorbild dazu, die Menschen dazu gebracht, diese Lampen zu installieren und hat dafür gesorgt, dass seine Stadt hell wird. Und hey Leute, das wünsche ich mir für uns. Dass unser Vorbild so anstecken wird für andere Christen hier in der Stadt, für Leute, die noch nicht Christen sind, dass wir nach und nach unsere Stadt Linz hier zum Leuchten bringen. Und deshalb entscheide dich, ein gutes Vorbild zu sein. Amen. Entscheidungen haben so etwas an sich. Man sollte sie nicht auf die lange Bank schieben. Denn wenn man das macht, dann entscheidet man sich nie. Und deshalb wollen wir das jetzt so machen, dass wir ein paar Minuten uns Zeit nehmen und nachdenken. Nachdenken, wie wir gute Vorbilder sein können, wo wir gute Vorbilder sein wollen, wer gute Vorbilder für uns sein könnten. Und ich möchte euch noch etwas zeigen. Das hier ist ein Pfeil. Dieser Pfeil hat eine Blechplatte durchstoßen. So sieht diese Blechplatte von der anderen Seite aus. Ich meine, dieses Blech, 3-4 mm dick, ist nicht so leicht zu durchstoßen. Aber der Pfeil hat es geschafft. Wieso? Weil ein Pfeil aus 3 Teilen aufgebaut ist. Er hat eine Spitze, er hat einen Schaft und er hat Federn hinten drauf. Und nur wenn alle 3 Teile da sind, hat der Pfeil auch die Wucht, durch das Metall durchzugehen. Nehmt mal so eine Pfeilspitze und werft es gegen die Platte, die wird wegprallen, es gibt nicht mal einen Kratzer. Wenn ihr gegen den Pfeil ohne die Spitze abschießt, hat es zwar Wucht, aber der Pfeil wird zersplittern. Und die Federn, die halten ihn auf Kurs. Es ist gerade voll modern, in allen Gemeinden dieses Bild zu verwenden. Und ich wollte es auch mal machen. Aber es ist einfach wahr. Die Pfeilspitze sind die Jugendlichen. Ich habe früher immer gesagt, wir Jugendlichen, in 3 Wochen darf ich das vielleicht nicht mehr sagen, die bringen alle Kraft auf den Punkt. Die schaffen es, etwas wirklich zu durchstoßen. Aber die Kraft, die Energie, die kommt vom Schaft. Und das sind dann alle, ja, so Mittelalter. Und die Federn, das sind die, naja, die noch Älteren, die uns auf Kurs halten. Und wir brauchen alle 3. Und alle 3 Gruppen müssen Vorbilder sein. Es reicht nicht, wenn nur die Alten Vorbilder sind. Ihr Jungen, müsst füreinander Vorbilder sein. Wir im Mittelalter müssen füreinander Vorbilder sein und den anderen jeweils zeigen, wie man gut solche Schäfte sein können. Ja, und ihr Älteren müsst füreinander Vorbilder sein, um einander zu lehren und zu unterrichten, wie ihr uns gut auf Kurs halten könnt. Jeder von uns ist herausgefordert, Vorbild zu sein. Und deshalb nehmen wir uns jetzt ein paar Minuten und denkt darüber nach, wo kann ich Vorbild sein? 1. Wo brauche ich ein Vorbild? 2. Und wo sind Dinge in meinem Leben, die nicht so laufen, wie sie sollten, wo ich nicht vorbildlich bin, wo ich etwas korrigieren muss? Diese 3 Dinge. Denkt drüber nach. Und wir werden uns dort hinten aufstellen, zwischen der Übersetzung und der Tür. Die Pastoren bitte und ich werde mich auch hinstellen. Und wenn ihr das durchdacht habt, dann kommt nach hinten. Kommt nach hinten und dort wollen wir ganz kurz für euch beten und euch einfach Gottes Segen mit auf diese Reise geben. Ihr könnt nur dann gute Vorbilder sein, wenn Gottes Segen mit dabei ist. Und das ist alles, was wir tun wollen. Wir wollen nicht nachfragen, wo ihr Vorbilder sein wollt. Wir wollen nicht die ganzen Details wissen. Wir möchten einfach nur ein ganz kurzes Segensgebet sprechen, Gott dafür danken und euch auf diese Reise schicken. Und das wollen wir jetzt in den nächsten paar Minuten machen.